The Future of Power, der Geopolitik-Podcast von Agora Strategy.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts The Future of Power, der Geopolitik-Podcast von Agora Strategy. In diesem Podcast diskutieren wir aktuelle geopolitische Herausforderungen und einschneidende Ereignisse. Wir werfen gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen der Weltpolitik und analysieren deren Einfluss auf wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Entscheidungsgrundlagen. Dazu empfange ich in jeder Folge Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Diplomatie, Wirtschaft, Politik und Militär. Mein Name ist Timo Blenk, ich bin Partner und CEO der Agora Strategy Group. Agora Strategy ist eine geopolitische Strategieberatung und daher arbeiten wir genau an der Schnittstelle zwischen Regierungen, Wirtschaft und internationaler Politik zu den prägenden geopolitischen Herausforderungen unserer Zeit. Ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast mit Hans-Lothar Domröse, ehemaliger Vier-Sterne-General der Bundeswehr und Kommandeur der NATO. Lieber Domröse, ganz herzlich willkommen.
Vielen Dank, Herr Blenk. Vielen Dank für die Einladung.
Lieber Herr Domröse, Sie waren Oberbefehlshaber des Allied Joint Force Command der NATO im niederländischen Brunsum und damit hauptverantwortlich für die Verteidigung der gesamten NATO-Ostflanke, beginnend beim Baltikum bis einschließlich Ungarn. In den Jahren davor waren Sie auch militärischer Vertreter Deutschlands im NATO-Militärausschuss in Brüssel und in weiteren Positionen in den Jahren davor kommandierender General des Eurokorps in Straßburg und insbesondere im Jahr 2008 auch Staatschef des ISAF-Hauptquartieres in Afghanistan. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können, gerade insbesondere auch mit Ihrer Expertise, natürlich im militärischen Bereich, aber auch gerade aus dieser internationalen NATO-Perspektive. Wir wollen heute insbesondere über die Folgen des Krieges in der Ukraine sprechen. Vor ungefähr einem Jahr ist der Angriff der Russischen Föderation gegen die Ukraine erfolgt. Seitdem hat sich die Welt natürlich sehr dramatisch verändert. Das heißt, auch die Folgen für die NATO, für die Bundesrepublik, Europa, aber auch die Welt als Ganzes sind sehr massiv. Wir kommen wieder in eine Phase der Aufrüstung und gleichzeitig gibt es keine Gewissheiten mehr in der internationalen Ordnung, wie wir sie kennen. Das heißt, aus Ihrer Sicht, Herr Domröse, darf ich vielleicht zuerst fragen, wie bewerten Sie momentan die Folgen und die aktuelle Situation in der Ukraine?
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben heute gerade erlebt, vor wenigen Stunden, einen traurigen Höhepunkt politischer Natur mit der Rede von Präsident Putin, wo er deutlich gemacht hat, dass die Auseinandersetzungen, die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine provoziert wurden durch den Westen, er hätte einschreiten müssen und so weiter und so fort. Aus meiner persönlichen Sicht muss man sagen, der Mann scheint ja paranoid zu sein. Gestern haben wir das andere erlebt, dass Präsident Biden mit einem Überraschungsbesuch deutlich gemacht hat, ein amerikanischer Präsident in einem Kriegsgebiet in der Hauptstadt trifft den Präsidenten des angegriffenen Landes, Zelensky. Die Krawatte symbolhaft in den ukrainischen Farben, blau und gelb, also das waren schon Bilder vor der Kapelle, wo er deutlich gesagt hat, Amerika, the land of the free, steht an der Seite der Ukrainer und hilft so gut sie können und hat Geld und Waffenlieferungen mitgebracht. Also, wir haben hier zwei Seiten, wo man nach einem Jahr sagen kann, leider viele, viele Tote, unendliche Zerstörung, Zerstörung auch der Infrastruktur in der Ukraine ausschließlich, Tote aber auf beiden Seiten, russische Soldaten sind mehr gefallen als ukrainische. Und man muss heute sagen, die Ukraine will und kann natürlich nicht auf Land verzichten und die Russen wollen es nicht hergeben, was sie haben. Die Krim und die sogenannten vier Provinzen rings um Cherson bis in Donbass heraus. Und heute wird man sagen, es ist festgefahren nach der Rede von Putin sogar noch fester. Die wollen nicht aufgeben. Und von daher wird sich die Weltgemeinschaft leider auf eine lange Auseinandersetzung einstellen müssen. Die Welt ist insgesamt nicht stabiler, sondern instabiler geworden und unsicherer. Sehr bedauerlich.
Jetzt scheint sich immer mehr gerade der Munitionsmangel auch der ukrainischen Armee zu einem Problem auszuweiten. Auch sowohl die NATO als auch nicht die Bundesrepublik waren eingestellt auf einen wirklich in Anführungsstrichen klassischen Krieg, wo sich große Landheere auch gegenüberstellen. Wie schätzen Sie die Durchhaltefähigkeit der beiden Parteien an? Also werden wir in der Lage sein, genügend Munition an die Ukraine zu liefern? Oder wie stark ist Russland da im Vorteil und kann das der entscheidende Schlüssel sein, auch für eine Frühjahrsoffensive?
Der Westen kann natürlich durchhalten. Der Westen ist ganz offensichtlich Russland überlegen. Selbst wenn Russland mit China eine Allianz bilden würde, rein wirtschaftlich ist der Westen allemal stärker. Das starke Europa mit 450 Millionen Einwohnern wirtschaftlich sehr stark. Amerika mit 380 Millionen Einwohnern wirtschaftlich unstrittig stark. Es ist also eine Frage des Wollens. Und wir sind nicht Kriegspartei. Das heißt, wir müssen unsere Wirtschaft bezahlen und wir können nicht befehlen, dass sie jetzt drei Schichten machen. Und da haben wir gestern gelernt, dass Minister Pistorius, unser neuer Verteidigungsminister, ja mit Pappberger sich getroffen hat, dem Vorsitzenden von Rheinmetall, die Munition produzieren in Unterlüß, in Munster, als er sich dort die ukrainischen Soldaten in der Ausbildung angeschaut hat. Also, Pappberger sagt, er kann alleine eine Firma, kann 240.000 Schuss Munition pro Jahr produzieren, sind 20.000 im Monat, wie man leicht ausrechnen kann. Das ist schon was und das ist nur ein Land, eine Firma. Also das können wir hinkriegen. Wir müssen es nur bezahlen wollen und wir müssen es durchhalten wollen. Aber es ist richtig, Munition, Raketenabwehr und Panzer und Hightech-Systeme fehlen der Ukraine am dringendsten. Wenn ich noch eins sagen darf, jeder hätte ja von der Weltmacht, rückblickend auf das Jahr, jeder hätte ja von der Weltmacht Russland erwartet, dass sie sowas wie einen Blitzkrieg machen und auf Kiew zustoßen. Machen sie aber nicht. Sie hängen im Grunde fest. Es ist ein zähes, blutiges Ringen rings an der Linie dieser vier Provinzen. Kein Vor, kein Zurück. Es kostet nur Tote und Leid.
Wenn wir auf die politischen Folgen einmal schauen, die auch bei der NATO dazu geführt haben, dass gerade Finnland und Schweden sich entschlossen haben, sich dem Nordatlantischen Bündnis anzuschließen, was momentan von der Türkei noch blockiert wird. Und wenn man jetzt aus dieser strategischen NATO-Brille auf den Konflikt schaut, würden Sie sagen, Finnland und Schweden sind wichtiger als die Türkei in diesem insgesamt für die Allianz? Oder könnte man auch also ließe sich da ein Tausch vollziehen, ketzerisch gefragt? Oder wie wichtig ist auch aus Ihrer Sicht die Türkei für diesen Konflikt, die ja in vielerlei Hinsicht immer mal wieder auffallen, auch als Störer vielleicht in der NATO, haben damals das russische S-400 Abwehrsystem kaufen wollen und damit auch gerade die Amerikaner sehr verstört. Also wie sehen Sie da die Einigkeit der NATO, aber auch gerade dieses Verhältnis der Türkei?
Ja, das muss ich ringen. Wir haben gelernt, ich habe gelernt in der NATO grundsätzlich, a nation is a nation. Und eine Nation macht keine Fehler, nur Individuen machen Fehler. Von daher möchte ich sagen, jede Nation ist wichtig, jede Nation trägt etwas bei zur Gesamtverteidigung. Und natürlich sind die beiden Nordländer, Schweden und Finnland, besondere Nationen, die sozusagen Europa nach Norden hin rein mathematisch, geografisch, territorial abdecken würden. Und insofern ist es eine wunderbare Ergänzung. Es sind nicht nur wunderbare Völker und Menschen, sondern auch starke Armeen mit Wehrpflicht durch und durch gestylt, wenn Sie so wollen, und leistungsstark. Also das wäre ein Plus. Gleichzeitig würde man sich eine Riesengrenze mit Russland einfangen. Das ist das Negative, aber das Menschliche und die Wertegemeinschaft zählen. Die Türkei ist genauso wichtig, geopolitisch gesehen, in einer Region, in der es ja eigentlich an beiden Seiten grenzt, wenn man so will, ist die Türkei in einer Doppelfrontsituation, einerseits Russland und Ukraine, Schwarzes Meer. Da spielt sie eine Gefährdungsrolle, aber gleichzeitig eine Vermittlerrolle, siehe Getreideabkommen letzten Sommer, was die Türkei in Gang gebracht hat. Also durchaus eine Mittlerrolle. Dann hat die Türkei ein eigenes Interessenmachtspiel in Syrien mit der Kurdenfrage verbunden, wo sie einmarschiert sind und illegal über die Grenze gegangen sind, was wir auch nicht ganz klassisch gut finden. Sie haben bereits angedeutet, Herr Blenk, dass Sie beides machen, mit Russland und Amerika spielen. Das geht auf Dauer nicht gut, weil entweder haben Sie das Angriffssystem von dem einen oder das Abwehrsystem von den anderen, aber Sie kriegen nicht beides zusammen. Das ist sozusagen wie Feuer und Wasser. Das macht man nicht gerne. Und dann haben wir den Iran. Dort südlich der Türkei, wenn man so will, diese ganze Region, Syrien, Iran, Irak, Israel, da brodelt es. Und wäre Russland nicht überfallartig in der Ukraine vor einem Jahr einmarschiert, hätte ich heute gesagt, das ist die Situation, wo es am schwierigsten ist. Also Iran, Israel und das ganze Geflecht dort ist brandgefährlich. Also von daher ist die Türkei für uns als Eckpfeiler der Verteidigung, wenn man so will, geografisch, wenn man sich den Raum vorstellt, ist die Türkei wahnsinnig wichtig. Und wollen wir mal sehen, wenn der Wahlkampf und die schreckliche Erdbeben jetzt, das kommt natürlich noch dazu, also wenn der Wahlkampf politisch vorbei ist im Mai, und Erdogan wiedergewählt wurde, dann wird er vielleicht milder. Oder Erdogan abgewählt wurde, dann ist er weg. Dann ist die Frage des Schweden-Beitritts vielleicht leichter zu lösen. Die Schweden haben sich schon bewegt. Und man kennt das eigentlich nicht, dass man sich unter Partnern und Alliierten gegenseitig erpresst. Also ich bin da gedämpft optimistisch, dass Schweden und Finnland als Zwillingspaar eintreten, wie sozusagen Amerika und die Australier immer im Pack auftreten oder die Australier mit Neuseeländern, das gibt's nie alleine. Und so denke ich auch, dass nicht Finnland alleine beitritt, sondern mit Schweden. Und vielleicht können wir die Frage nochmal im Mai erörtern nach den Wahlen, vielleicht klappt's dann.
Dann sind wir gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Sie haben schon angedeutet, gerade wenn Finnland und Schweden der NATO beitreten würden, eine sehr lange Grenze mit Russland. Wir sehen auch jetzt schon durch diesen russischen Angriffskrieg, dass sich die Rollenverteilung innerhalb der NATO Richtung Osten weiter verschiebt. Also sowohl das Baltikum natürlich gewinnt an Bedeutung, insbesondere aber auch Polen. Und wenn Sie jetzt gerade auf Polen schauen, sehen Sie innerhalb auch der Europäischen Union und auch des Bündnisses stärker, dass Polen Entscheidungen trifft, den Ton angibt, vielleicht auch schneller als Deutschland. Und sich so als neues, sagen wir, starkes Zentrum in der NATO etablieren kann?
Ob es in der NATO dazu reicht, weiß ich nicht. Aber ich war selbst eingeladen von Präsident Duda vor einem Jahr etwa zu einer sogenannten B9 Conference. Das sind die B9 Staaten, also alle Staaten an der Ostgrenze, wenn man so will, alle neun Staaten, wenn Sie das politisch sehen wollen, alle neun, und die haben konferiert untereinander, und unter diesen neun ist Polen sozusagen das Amerika der neun. Es ist der größte Staat, der reichste Staat, der wirtschaftlich potenteste Staat etc. etc. und mit einer ausgeprägten Anti-Russland-Haltung. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob die einen Friedensvertrag haben, nach dem Unglück auch Brest-Litovsk und all das, was wir hatten. Also, Polen ist ein großer, mächtiger Staat dort ostwärts Deutschlands. Und der Traum, was ich bei Minister Rühe seinerzeit gelernt habe, vor über 30 Jahren, war immer, idealtypisch für Deutschland wäre es, wenn Deutschland, Polen und Frankreich gemeinsame Sache machen würden im positiven Sinne. Also die europäische Identität, wenn Sie so wollen, weiterentwickeln würden. Und da hapert es. Ich glaube, das wird auch genannt Weimarer Dreieck. Und da ist zurzeit nicht sehr viel positive Resonanz zu hören. Also ich merke da, der Patient ist halb tot, aber lebt noch. Weimarer Dreieck müsste belebt werden und Polen muss natürlich näher herangeführt werden. Wir haben zurzeit auch politisch begründet durch die Peace-Partei eine etwas holprige Wegstrecke mit den Polen, glaube ich, sagen zu müssen. Das liegt daran, dass man nicht glücklich miteinander kommuniziert und das bedarf sozusagen einer Auffrischung, einer Wertschätzung insgesamt der ostwärts der Elbe liegenden Staaten. Da können wir wahrscheinlich noch mehr investieren. Ungarn ist ja auch nicht immer nur einfach. Aber Deutschland ist auch nicht immer nur einfach. Also jeder ist aus NATO-Sicht immer mal Problembär. Die Deutschen waren immer Problembär, weil wir immer spät waren, durchaus zuverlässig, aber immer spät, immer Bedenkenträger. Und was uns unterscheidet von den richtig großen Mächten, ist sozusagen der Biss zum Kampf. Wir sind mehr logistisch, finanziell unterwegs und nicht so sehr auf Capture and Kill. Das machen mehr Amerikaner, Franzosen und Briten. Da fehlt uns noch ein bisschen an selbstbewussten Auftreten, wenn es gefordert ist.
Wenn wir jetzt über den rein regionalen Krieg zwischen Russland und der Ukraine hinausblicken und den Einfluss des Krieges auf andere Krisenregionen in der Welt anschauen. Sie haben vorhin schon einmal angedeutet, gerade auch in Syrien, im Iran, Irak, das sind alles auch politisch hochfragile Gebilde mit hohem Eskalationspotenzial oder Konfliktpotenzial. Lassen Sie uns einmal kurz vielleicht den Blick auf China richten. China wird sicherlich mit Blick auf Taiwan genau anschauen, welchen politischen, welchen militärischen Preis Russland im Moment zahlen muss. Wie sehen Sie gerade auch da so eine Art Vergleichbarkeit zwischen dem russischen Angriff auf die Ukraine und natürlich auch einer möglichen chinesischen Seeblockade von Taiwan oder welchen Versuchen auch immer Chinas Taiwan in Anführungsstrichen heim ins Reich zu holen und wieder zu vereinen mit Festlandschina?
Also man kann das sicherlich politisch vergleichen, weil eine Provinz Taiwan zu China gehörig, demokratisch ist, gewissermaßen westernized, komplett westlich eingestellt ist, auch westlich ausgerüstet ist und ein demokratisches Vorbild ist, wenn Sie so wollen, in der Region, aber zu China gehört. Und da haben wir das Problem mit unserer Ambiguität. Wir haben alle unsere Botschafter sitzen in Peking und keiner ist in Taipei. Wir alle sagen, also wenn ich sage, wir, da meine ich die westlichen Staaten, betonen die Ein-China-Politik und sagen gleichzeitig, aber pass auf, Taiwan muss unabhängig werden. Das ist so ein bisschen wie wenn einer rufen würde, Bayern muss ausscheiden aus der Republik und das wollen wir ja auch nicht. Also das ist eine diplomatisch schwierige Situation. Ich würde es geografisch, militärisch, aber nicht mit der Ukraine gleichsetzen. Ukraine ist ein Land, wo sie sozusagen auf dem Landweg mit Panzer reinrollen können, wie wir ja auch sehen. Ob man dann Erfolg hat oder Schneckentempo, das lasse ich mal dahin. Das können sie in China und Taiwan eben nicht machen. Sie sprachen ja von Seeblockade. Das ist nicht ganz einfach. Fachleute maritimer Kunst sagen, das schaffen die nicht bis 2030. Also da sind die Amerikaner deutlich überlegen im Raum, auch mit den Alliierten. Ich spreche hier von Vietnam und Japan insbesondere, auch Südkorea kann man nennen. Australien kommt dazu, überhaupt die Quad, dann auch Indien. Also in dem südpazifischen Raum ist sozusagen der Westen, angeführt von den Amerikanern, deutlich in Überlegen, zumindest rechnerisch bis 2030. Und in 2030 bis 40 in dem Jahrzehnt könnte das kippen, das Kräfteverhältnis. Dann könnten sie das wagen, aber auch dann immer wieder unter Verlusten. Und ich glaube, dass der Preis, den der Präsident Biden gestern ausgesendet hat in seinem Besuch in Kiew, war ja einmal nach Putin, zu Putin, also nach Russland hin und zum anderen auch nach China hin und sagen, Achtung, wir Amerikaner, the land of the free ist an eurer Seite, kommt uns nicht zu nahe. Wir haben Ausdauer, wir haben die Capabilities, also wir haben die Kraft, wir haben das Durchhaltevermögen und wir haben das Know-how, verschätzt euch nicht. Das war, finde ich, die Botschaft. Also in den nächsten 10 Jahren bin ich entspannt, was Taiwan angeht. Und danach kann es tatsächlich spannend werden. Das zeigt aber, dass wir die Amerikaner ja an allen Stellen brauchen. Und das wiederum heißt, dass wir Europäer nun mal endlich unsere Sachen geregelt bekommen müssen. Denn zurzeit rettet ja Amerika Europa in der Ukraine. Und sollten die Amerikaner militärisch gefordert sein im indopazifischen Raum, dann heißt das, sie müssen dann ihren Schwerpunkt dorthin verlagern und jeder amerikanische Soldat, jeder britische und französische, der dann in Indochina eingesetzt ist, fehlt in Europa. Und dann sagen alle, Olaf muss das regeln. Das heißt, es kommen auf die Deutschen höhere Verantwortung in Europa zu, auf andere Nationen auch. Mhm. Und die Situation wird sich auch, wenn es in Ukraine eines Tages nicht mehr geschossen werden wird, doch nicht so entspannen, dass es danach nur noch Honiglecken gibt. Mit anderen Worten, es wird teurer und anstrengender und das muss Minister Pistorius jetzt anpacken. Die Bundeswehr muss leistungsfähiger werden, als sie heute ist.
Jetzt haben wir schon über die Rolle der Amerikaner gesprochen. Da würde ich gerne einfach nochmal detaillierter darauf zu sprechen kommen. Wir haben schon gesehen, dass die Amerikaner in Teilen Munitionsdepots aus Asien reduzieren mussten, um auch weiter in die Ukraine liefern zu können. Das heißt, sollte es in diesem Jahr beispielsweise zu einer Eskalation mit dem Iran kommen, die ja auch große nukleare Ambitionen haben, oder im Indopazifikraum zu welcher Art der Auseinandersetzung auch immer, kommen die USA auch an Grenzen als Schutzmacht, als stärkste Macht der NATO? Oder glauben Sie, da sind große Reserven, noch viel Potenzial, was tatsächlich auch vorhanden ist?
Naja, ursprünglich hat man immer gesagt, die Amerikaner wollen zwei große Kriege führen können und vier oder sechs kleinere, also so Somalia nebenbei und sowas. Oder Kosovo. Ich weiß nicht, ob diese Mathematik heute noch gilt. Das war seinerzeit unter dem jungen Obama. Ich meine, man ist davon abgegangen und sagt, einen großen Krieg wollen wir uns nur noch leisten können und den wollen wir natürlich gewinnen können und darauf sind wir vorbereitet. Wenn das also stimmen sollte, dann ist die Ukraine noch kein großer Krieg, weil ja die NATO und wir alle keine Kriegspartei sind. Insofern hätten wir noch diese Reserven. Aber Sie sprechen be bewusst Iran an. Der würde ja auch nicht die ganze Armee kosten, weil Israel das ja in erster Linie schlagen würde und die Amerikaner in einer Supporting, also in einer unterstützenden Rolle wären. Aber Sie haben recht, wir kommen an Grenzen. Wir sehen das ja auch mit unserer Munition. Unsere Bunker sind angefasst. Glücklicherweise räumt Putin allerdings auch seine Bunker leer. Alles, was er jetzt nach vorne schiebt, 1 bis 2 Militärzüge pro Woche, kommt aus den Bunkern. Das ist noch keine Nachproduktion. Da sind wir noch gar nicht. Also, wir sind alle am Limit, wenn Sie so wollen, ressourcenmäßig. Wir müssen da nachlegen. Ich glaube, der Westen kann das, weil der Gedanke unerschütterlich ist, dass die Freiheit, die Art, wie wir leben, also Stichwort Freiheit, Unabhängigkeit der Gerichte und freie Meinungsäußerung, dass das so wertvoll ist, dass wir dafür alles geben werden. Das hat Präsident Biden gestern, finde ich, deutlich gemacht.
Präsident Biden ist jetzt im Moment auch fest im Sattel. 2024 wird in den USA wieder gewählt. Also ist es relativ bald schon Wahlkampf in den USA. Vermutlich wird es einen der schwierigsten, einer der schmutzigsten Wahlkämpfe überhaupt, auch zwischen sehr polarisierten Republikanern auf der einen Seite und einer Demokratischen Partei, die auch sicherlich innerparteilich ihre Sollbruchstellen oder Konfliktlinien zu fechten hat. Biden ist darüber hinaus schon verhältnismäßig alt, auch für einen amerikanischen Präsidenten. Wie verlässlich sind die Amerikaner dann auch wirklich weiterhin als Partner und nutzt Europa auch dieses kurze Window of Opportunity, wenn man so möchte, um sich wirklich resilienter und fähiger aufzustellen?
Ja, wir müssen das nutzen. Gell? Ich teile Ihre Auffassung, das wird nicht leichter mit Amerika. Ein Trump oder die Republikaner insgesamt haben ja schon gesagt, also wir, die Amerikaner, geben zu viel Geld aus für die Ukraine. Wir müssen die eigene Infrastruktur mal in Gang setzen. Und wenn man sich die Kabelbäume dort in Amerika anguckt, da wackelt ja alles. Das kann ich gut verstehen, dass man dort bessere Kabel haben will, bessere Straßen und Infrastruktur verbessern. Völlig klar. Hier bei uns ist ja der Wettkampf zwischen Militär und Schule jetzt aufgebrannt, gerade zwischen Frau Esken und Herrn Pistorius. Also es gibt immer natürlich diese Bedarfe. Ich halte die Amerikaner grundsätzlich für absolut verlässlich, aber der Preis wird höher sein. Das Preisschild an der europäischen Leistung muss steigen. Die werden sagen, nochmal 480, 450 Millionen Europäer wohlhabend wie die Amerikaner, die sind nur 380, also weniger Millionen. Und leisten so viel, ihr müsst euch selbst verteidigen können. Und ich finde, muss auch der Anspruch sein, der Europäer. Und Präsident Macron hat ja das angedeutet, La Grande Nation, das ist sicherlich auch ein bisschen getragen von alten Träumen. Aber wir Europäer müssen mehr liefern. Wenn wir mehr liefern, dann wird Amerika auch an der Seite stehen. Aber Trump hat ja früher gesagt, wer keine 2% Bruttosozialprodukt in die Verteidigung steckt, der wird nicht mehr verteidigt. Eine interessante Sichtweise, wie er den Artikel 5 auslegt, indem er sagt, also der Artikel 5 gilt grundsätzlich, aber nur, wenn ihr genug einzahlt. Das kann man nachvollziehen. Also wir werden mehr machen müssen, um die Amerikaner an Bord zu halten. Wir müssen ein ebenbürtiger Partner sein.
Dann lassen wir uns zum Schluss noch mal genau auf diese gesellschaftlichen Folgen eingehen, die auch wichtig sind, um dann wirklich ebenbürtiger Partner sein zu können. Und wir haben gesehen, zum einen, was ich sehr interessant finde, dass zunehmend vielleicht zivile und militärische Fähigkeiten stärker miteinander verschränkt sind. Also zum Beispiel Starlink in der Ukraine, was von Elon Musk betrieben wird, also einer der einflussreichsten Milliardäre weltweit sicherlich mit seiner Firma Starlink, die sozusagen alle Koordinaten der ukrainischen Armee zur Verfügung stellt. Gleichzeitig hat man das Gefühl, wenn Musk morgens aufwacht und vielleicht nicht gut drauf ist, dann stellt er der Ukraine das ab mit verheerenden Folgen. Und sehen Sie auch diese zunehmende Verschränkung ziviler und militärischer Fähigkeiten? Und darüber hinaus, wenn sie auf die militärischen Fähigkeiten der Zukunft schauen, also beispielsweise im Cyberbereich, aber auch in neuen Bereichen wie Kommunikationsfähigkeiten im Weltall. Viele nationale Armeen haben zum ersten Mal sozusagen tatsächlich eine eigene Weltraumkommandos gegründet oder die sogenannten Space Forces. Wie ist diese Entwicklung aus Ihrer Sicht? Was brauchen wir für die Zukunft und wie gestaltet sich zivil-militärische Zusammenarbeit?
Ja, ist vollkommen richtig bezogen auf Elon Musk und seine Unterstützung mit Starlink für die Ukraine. Das ist schon lobenswert durchaus. Und gleichzeitig würde ich sagen, aus der Presse, ich kenne ihn leider nicht persönlich, aus der Presse würde ich sagen, der Mann ist auch different. Er ist anders als andere. Und die Bundeswehr sagt zu Musk, das ist ein gutes System, aber wir wollen uns nicht abhängig machen von einer Wirtschaftskraft. Wir wollen das anders machen. Wir wollen das kontrollierter machen mit der Industrie. Also, natürlich ist Informationsüberlegenheit sozusagen key. Ist sozusagen der Ursprung, ist sozusagen die Mutter der Schlachten. Wenn Sie keine Informationsüberlegenheit haben, können Sie keine Wirkungsüberlegenheit erzeugen, sind Sie grundsätzlich unterlegen und der andere überlegen und darum geht es. Deswegen auch, früher hat man gesagt, geht man auf den Berg. Ich glaube, Herr Blenk, Sie kraxeln ja auch gerne. Oben sieht man weiter, oben sieht man besser und klarer und die Welt stellt sich anders dar. Und so ist das mit den Space-Kommandos auch. Man muss in dem Space sein, um von dort aus sozusagen zu dirigieren, die Kräfte und auch die Informationen zu sammeln und zu bündeln. Deswegen haben wir das Space-Kommando. Nicht, um im Space irgendwas rumzufliegen, sondern um zu beobachten, was da vor sich geht. Das ist ganz wichtig. Also das wird große Bedeutung haben. Und wir selbst als normale Bürger wissen ja von unserem Telefon, vom Handy, vom Telefon vor vielleicht 20 Jahren ist das ja zu einem Computer aufgewachsen, das Ding, mit dem man jetzt auch telefonieren kann. Aber man kann alles Mögliche mit dem kleinen Ding machen. Insofern ist Informationstechnologie, glaube ich, sozusagen der Driver. Es ist sozusagen das Glue oder das Element, was zivil und militärisch genutzt werden kann und die Forderung und das Know-how nach vorne treibt. Früher war es sozusagen der Panzer oder die Militärtechnologie. Heute ist es ganz einfach, diese kleinen Chips, diese kleinen Dinger, die groß sind wie Computer, Leistungen haben wie ein Computer und das immer vorantreibt. Und Geschwindigkeit, Speed matters, wie man so schön sagt, Geschwindigkeit ist entscheidend. Dazu wird man künstliche Intelligenz mehr einsetzen. Man wird Quantencomputer nutzen, wenn es dann allgemein mit dem Kühlungsprozess vorangeht und so weiter und so weiter. Also Informationstechnologie spielt die entscheidende Rolle in zukünftigen Auseinandersetzungen als Basis für Schlachten, wenn Sie so wollen.
Dann lassen Sie mich zum Abschluss noch fragen, und Sie haben vorher auch schon angedeutet, die Bundeswehr will nicht abhängig sein von einem System. Gleichzeitig sieht man auch, dass insgesamt diese neue Form der Bedrohungslage eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die Bundeswehr alleine nicht lösen kann. Also wir brauchen sicherlich also Rüstungsaktien zum Beispiel sind nach oben gegangen, aber das heißt noch nicht, dass wir dauerhaft auch entsprechend alles zur Verfügung stellen können, was wir brauchen. Zu Zeiten des Kalten Krieges hat man sicherlich auch geopolitische Resilienz ganz anders gedacht. Also beispielsweise Autobahnen sind so angelegt, dass zur Not auch auf manchen Abschnitten ein Flugzeug landen kann. Wir haben Sprengkammern in den Brücken gehabt, sogar noch innerhalb von Deutschland an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Und auch ein Flughafen wie Tegels beispielsweise war viel resilienter aufgebaut, konnte auf verschiedene Arten und Weisen mit Flugkerosin beliefert werden oder ähnlichen. Das ist beim neuen Flughafen BER, zumindest meines Kenntnisstandes nach, eingeschränkter. Das heißt, die Frage, die daran anknüpft, müssen wir als Gesellschaft insgesamt geopolitisch resilienter werden? Und darüber hinaus dann gefragt, gelingt aus Ihrer Sicht wirklich die Zeitenwende in Deutschland oder verhaspeln wir uns gerade auf dem Weg?
Nö, wir verhaspeln uns nicht, aber das wird ein Prozess sein. Ich habe den jetzt so genannt von von dem Rückzug der Russen vor 30 Jahren. Deutschland ist vereidigt worden, 2000 Panzer abgezogen, also Osteuropa befreit vom Rückzug der Russen zur Rückkehr der Russen. Das ist ja eine doppelte Rolle, die wir gemacht haben. Nicht Rolle rückwärts, wenn man so will, von Rückzug bis Rückkehr der Russen. Und natürlich braucht das eine Zeit zum Umstellen. Nehmen wir Oldenburg. Oldenburg hat einen oder zwei Bunker. Da ist Wasser drin, da sind Pilze drin, da ist alles Mögliche drin, nur keine Betten, kein Proviant, kein nix. Wir müssten also auch die Bunker nehmen, wenn ich nur die Bilder sehe, wie die Ukrainer in diesen Kellern alle sitzen und welche Bunker die haben. Also haben wir gar nicht mehr in Deutschland, Sie sprachen das vom Flughafen an. Also wir müssen dort mehr machen. Ich glaube, der Krieg in Europa zeigt uns, dass eben nicht alles eitel Sonnenschein ist, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern dass man für seine Sicherheit investieren muss. Und das ist wahrscheinlich gutes Geld. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist unsere Außenministerin Baerbock ja dabei, die nationale Sicherheitsstrategie zu formulieren, zum Beispiel mit den Innenministern der Länder, um zu sagen, was muss dazukommen, nämlich Resilienz, um die Schlagkraft, die Widerstandskraft aufzubauen. Das ist auch eine Erziehungsfrage und das dauert wahrscheinlich über Generationen, wie man das ja an der Ukraine sieht, bewundernswert, wie die sozusagen mit dem Gewehr gegen eine Panzerarmee kämpfen und dabei noch Erfolg haben, weil sie clever sind und sich bewegen können, weil sie das wollen. Sie sind getragen von dem unerschütterlichen Wollen, mein Land wird verteidigt bis sozusagen den letzten Blutstropfen. Da sind wir in Deutschland noch nicht so weit. Und wenn man die Aufrufe von Frau Schwarzer oder Schwarz und anderen hört, sieht man ja das Spannungsfeld in Deutschland. Und das ist noch ein langer Weg zu gehen. Wir sind sozusagen vom Gorbatschow-Freund jetzt in diese Rückwärtsrolle gezwungen. Und daran müssen wir arbeiten, uns aufzustellen und sagen, dieses schöne Leben, was wir in Deutschland haben, in Oldenburg und in München, das wollen wir auch in Zukunft so haben, behalten.
Dann vielleicht in zwei Sätzen zum Schluss. Wenn Sie jetzt auf die nächsten Wochen und Monate in der Ukraine schauen, wie ist aus Ihrer Sicht der erwartbare weitere Kriegsverlauf?
Ich vermute, das wird ein Grabenkrieg werden. Die Ukrainer sind tragischerweise komplett abhängig von der westlichen Unterstützung. Wir werden Waffen liefern. Müssen. Wir müssen viel und schneller liefern. Es heißt ja immer too little, too late. Wir sind in der Gefahr, zu spät zu liefern. Wenn ich noch was sagen darf, jetzt die Diskussion um Kampfjet, Biden hat es platt gemacht, andere machen es platt. Es wird im Endergebnis sowieso dazu kommen. Ich will Ihnen nur sagen, die Front ist 1500 Kilometer lang. Mit dem Jet machen Sie das in anderthalb Stunden, von links nach rechts, wenn Sie Not haben. Ein Panzer braucht dazu eine Woche. Also, Sie werden den Panzer irgendwann, das Flugzeug irgendwann brauchen, weil Sie selbst runtergehen. Und zu allerletzt dazu, die Ukraine wird in Zukunft, irgendwann wird sie aufhören, in Zukunft ja nie wieder russische Systeme bestellen. Also langfristig wird die Ukraine in den Westen gehen und dazu gehört auch eine Streitmacht, die westlich ausgerüstet ist. Also von daher muss man sagen, wir müssen das jetzt vom Ende her denken und das Ende heißt eine Schutzmacht für die Restukraine, Mitglied in der EU, wahrscheinlich Mitglied in der NATO und damit auch Westausrüstung. Und da wird dann der Zaun leider aus heutiger Sicht dann gezogen werden zwischen West und Ost.
Lieber General Domröse, dann ganz herzlichen Dank für diese wirklich sehr interessanten Einblicke. Das hat mir heute wieder sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu diskutieren. An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank auch heute wieder fürs Zuhören. Ich freue mich auch jetzt schon auf die nächste Folge. Die wird im März erscheinen und bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal. Thank you.